Wir schalten nun in das Bergkloster Berstwig im Bistum Paderborn. Dort setzt Pfarrer Winfried Abel seine Radioexerzitien unter dem Leitwort »Lasset euch vom Geist entflammen« mit dem 9. Vortrag fort.
Erfülle uns, Heiliger Geist, und gib, dass wir uns für dein Kommen offen halten. Erfülle uns und wandle uns um, damit wir neue Menschen werden. Erfülle uns mit deiner Gegenwart, damit wir zu deiner Wohnstatt werden. Erfülle uns mit deinem Leben. Erfülle uns mit deiner Liebe. Erfülle uns unaufhörlich, damit in uns deine Heiligkeit wachse. Erfülle uns mit deiner Freude, mit deiner Glut, mit deinem Überströmen und erfülle die ganze Kirche mit deiner Einheit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer an den Rundfunkgeräten, die Sie an den Exerzitien teilnehmen, ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Bergkloster Berstwig, wo die Exerzitien heute dem Ende entgegengehen und wir heute Vormittag und heute Nachmittag nochmal einen Vortrag hören werden. Lasst euch vom Geist entflammen, heißt ja das Thema. Und dieses Thema ist so unerschöpflich, wie der Heilige Geist unbegrenzt und unerschöpflich ist. Alles Reden von Gott kann nur möglich sein, aus Heiligem Geist. Und Jesus sagt selber, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist es ihm eingibt. Jede Form einer positiven Erkenntnis ist vom Heiligen Geist. Und alles Gute, was wir tun können, kommt von ihm, dem Heiligen Geist, der in uns wirkt. Er ist wirklich die Multiplizierung, möchte man sagen, und die Allgegenwärtigsetzung Christi selber, der in seiner Kirche weiterhin eine Gestalt hat und dennoch über diese Gestalt hinaus in diese Welt hinein verwandelnd wirkt und diese Welt verwandeln will, auch durch uns, eben durch den Geist, der in uns wirkt. Ich möchte dieser Betrachtung heute Nachmittag zugrunde legen einige Verse aus dem Psalm 139. Herr, du erforschest mich, und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Diese Worte des Psalms 139 sind eigentlich Worte des tiefen, tiefen Vertrauens und eines unglaublichen Bewusstseins der Gegenwart Gottes. Ich möchte fast sagen, das Gebet des Menschen und die Worte, die wir eben gehört haben, sind ja wirklich pures Gebet. Das Gebet des Menschen ist eigentlich nichts anderes als das Bewusstwerden der Gegenwart Gottes, von dem der heilige Paulus auf dem Areopag sagt: In ihm bewegen wir uns, in ihm leben wir, in ihm sind wir. Von allen Seiten umgibst du mich. Man kommt sich vor wie ein ungeborenes Kind im Mutterschoß, umhüllt von der Liebe. Und deswegen umso unbegreiflicher, um das anzudeuten, dass heute ausgerechnet der Mutterschoß der gefährlichste Ort dieser Welt geworden ist. Für viele der große Risikoort: werde ich das Leben geschenkt bekommen oder nicht? Aber in Gott haben wir das Leben. Er ist nicht der, der uns abtreibt. Er will, dass wir da sind. Er umgibt uns mit seiner Liebe von allen Seiten. Das ist das Gebet. Und dann diese Bitte: erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne mein Denken. Da bittet der Mensch darum, dass der Herr ihm hilft, sich selbst immer besser zu erkennen. Und das ist etwas Wichtiges. Wie sollen wir denn wissen, wer wir sind? Wenn wir zum Beispiel uns auf die Beichte vorbereiten, dann fangen wir doch immer mit einer Gewissenserforschung an. Und die Gewissenserforschung beginnt mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Eben mit genau diesen Worten: erforsche du mich, o Gott, erkenne du mein Herz, prüfe mich, erkenne mein Denken. Wenn mich überhaupt jemand kennt, dann ist er es. Ich kenne mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Oder was ich mir einbilde zu sein, ist oft ein Trugbild. Ich bilde mir ein, etwas Großes zu sein und bin doch eine armselige Kreatur. Oder ich bilde mir ein, eine armselige Kreatur zu sein und bin doch in den Augen Gottes viel größer. Wer bin ich eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, dass die Gottesmutter, die ja ohne Sünde war, im Angesicht Gottes sich wie ein Nichts vorkam. Was ist denn der Mensch als Geschöpf im Vergleich zu Gott? Und dennoch sagt Gott zu ihr: du bist groß, voll der Gnade, weil sie beschenkt ist mit allem, was Gott geben kann und will, um uns Menschen seiner ebenbürtig zu machen. Also wer wir wirklich sind in seinen Augen. Also noch einmal, wir beten bei der Gewissenserforschung zum Heiligen Geist, weil wir wissen, wir können uns selber nicht erkennen, wenn er uns nicht erforscht und wenn er es uns nicht sagt. Und dann geht es ja auch weiter bei der Beichte. Wir sagen, wir müssen die Reue erwecken. Die Reue können wir nicht erwecken. Als Kinder hat man das halt so gelernt, erst Gewissenserforschung, dann hat man da so eine Tabelle gehabt, da hat man geguckt, erstes Gebot, zweites, drittes, viertes, fünftes, und dann hat man abgehakt. Es gab sogar Leute, die haben so gebeichtet: erstes nichts, zweites nichts, drittes dreimal nicht im Gottesdienst gewesen, viertes einmal die Eltern belogen, fünftes nichts, sechstes nichts, und so ging das dann durch. Dann wurde abgehakt und das war dann die Selbsterkenntnis. Und dann schnell das Reuegebet heruntergebetet. Aber dass Reue eine Form der Liebe ist und dass Liebe eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, das wird oft nicht bedacht. Der Heilige Geist allein kann uns diese Form der Liebe schenken, dass wir sogar über unser Sündigsein weinen könnten. Es hat Heilige gegeben, die haben um die Gabe der Tränen gebetet, dass sie weinen könnten über ihre Sünden. Und weiterhin bei der Beichte. Also wie gesagt, wir haben schon festgestellt, das Wesentliche macht der Heilige Geist. Gewissenserforschung macht er, Reue macht er. Und die Absolution, die Vergebung der Schuld, das kann auch nur der Heilige Geist machen. Wer hat denn die Vollmacht, Sünden zu vergeben? Wir haben es heute Morgen gehört am Bild des geheilten Gelähmten, zu dem Jesus zuvor sagt in Kapharnaum: deine Sünden sind dir vergeben. Kann niemand außer Gott. Seine Wirkung des Heiligen Geistes, uns zu reinigen, Auch das ist eine Funktion des Feuers. Wenn der Heilige Geist in uns neu entzündet werden soll, lasst euch vom Geist entflammen, dann bedeutet das auch, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes uns läutern, uns reinigen will, wie eben das Gold geläutert wird. Dieses Bild kommt ja sehr oft in der Heiligen Schrift vor. Also wir merken, das Wesentliche geschieht durch ihn. Das Einzige, was wir noch in der Beichte tun können, was wirklich unser Werk ist, dass wir uns vorzeigen. Das ist das Bekenntnis. Wir zeigen uns vor, wie wir sind. Adam, wo bist du? Dann komme ich hinter dem Busch hervor und dann erlebe ich etwas, was ich nicht vermutet habe. Und das kommt ja auch in diesem Psalm 139 zum Vorschein. Eine ungeheure Liebe, ein ungeheures Erbarmen. Und deswegen ist es gut, einmal anhand der Heiligen Schrift auch mal diese Begegnungen Jesu mit Menschen zu betrachten, die er angeschaut hat. Wir haben das heute Morgen schon gehört bei dem Gelähmten von Kapharnaum, der da durchs Dach heruntergelassen wurde, wie Jesus zu ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt er nicht einfach so frei her. Bei den meisten Krankenheilungen kommt das gar nicht vor, dass er das mit Sündenvergebung verbindet. Sondern die meisten Krankenheilungen sind eine Reaktion Jesu auf den Glauben dieser Menschen oder ein Appell an den Glauben der Menschen. Aber mit Sündenvergebung ist es meistens zumindest in ausdrücklichen Worten nicht verbunden. Aber hier geschieht es. Deswegen muss man vermuten, dass da etwas stattgefunden hat, dass Jesus diesen Menschen angeschaut hat und dass dieser Mensch zum ersten Mal vielleicht in seinem Leben einer Schönheit begegnet ist, einer Liebe, einem durchdringenden Blick, von dem er genau merkte, der kennt mich bis in die Tiefe meines Herzens hinein. Normalerweise müsste es sein, wenn mich jemand erkennt, dass ich so klein werde, mich verkriechen möchte in das nächste Mauseloch. Ich habe ja Angst, erkannt zu werden. Ich möchte ja nicht von einem kalten, diagnostischen Blick, der mich vielleicht verurteilt, weil er mich erkennt, getroffen werden. Aber bei Jesus ist das anders. Bei Jesus ist Erkennen und Lieben ein und dasselbe. Und deswegen ist es so beglückend, von ihm angeschaut und erforscht und erkannt zu werden und aufgedeckt zu bekommen, wer man ist. Ich sage immer gerne, der Heilige Geist ist auch der Detektiv. Der Detektiv, der aufdeckt. Detegere heißt ja aufdecken. Also er deckt auf. Sie wissen ja, wie das mit einem Restaurator ist, der ein Bild restaurieren soll. Er deckt die Schichten ab, die nicht zu dem Original gehören. Ich habe einmal ein Bild restaurieren lassen, das war mit Firnis nur so zugekleistert. Ein wunderbares, kostbares Gemälde aus dem italienischen Barock, das ich erworben hatte, das aber ganz mühsam und ganz vorsichtig restauriert werden musste. Da wurden diese Firnisschichten abgenommen, ohne das Original zu beschädigen. Und der Heilige Geist geht da noch gewissenhafter, noch behutsamer, noch liebevoller mit uns um. Er will uns gar nicht wehtun. Er deckt auf und nimmt all das weg, was nicht zum Original gehört. Das Original, das ist der Mensch, wie Gott ihn ja geschaffen hat. Was haben wir daraus gemacht? Denken Sie einmal diese Bemerkung, die Jesus einmal sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird gleich ins Himmelreich kommen. Es kann sein, dass ihr eines Tages vor mir steht und sagt, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder gewirkt und geheilt und gepredigt und dich verkündigt? Und dann wird der Herr vielleicht sogar sagen, hinweg von mir, ich kenne dich nicht. Das heißt also, wir haben vielleicht sogar mit frommen Dingen Umgang gehabt und waren doch so weit weg von dem Original, das Gott eigentlich aus uns machen wollte, dass wir uns total verfremdet haben. Der Mensch steigert sich oft in irgendeine Position hinein, sich total zu verfremden. Das hat etwas mit dem Geist der Lüge zu tun. Dass man sich irgendetwas einbildet, etwas vielleicht aus Ehrgeiz werden möchte und sich dann etwas in etwas hineinsteigert, hineinbegibt, was einem gar nicht zu eigen ist. In der Ursünde war es ja auch so, eine Grenzüberschreitung. Man hat sich etwas angemaßt, was einem gar nicht zustand. Und so kann der Mensch sich verfremden, sodass Gott am Schluss vielleicht sagt, ich kenne dich nicht mehr. Also und dann der Blick Jesu, der uns erkennt, bis in die Tiefe des Herzens. Und dann diese Liebe. Also ich glaube, als der Gelähmte in Kapernaum das erlebte, da hat er zum ersten Mal in seinem Leben gespürt, was eigentlich sein Hauptdefizit war. Ich kann mir vorstellen, dass als Jesus zu ihm sagte, deine Sünden sind dir vergeben, dass dieser Mensch innerlich aufatmete und dachte, das war's. Genau das habe ich im Tiefsten immer gesucht. Mein äußerer Zustand ist gar nicht mehr so wichtig. Jetzt bin ich wirklich heil. Und dass er dann am Körper noch geheilt wurde, das war die Zugabe Jesu, nicht nur für ihn, sondern vor allem für die, die da ungläubig herumstanden und sich empörten. Oder nehmen Sie eine andere Begegnung. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, was fehlt mir noch zum Reiche Gottes? Ist ja immerhin etwas. Ich muss sagen, in meinem über 50-jährigen priesterlichen Dasein habe ich eigentlich ganz selten oder ich kann mich gar nicht richtig erinnern, je es erlebt zu haben, dass jemand zu mir kam und sagt, Herr Pfarrer, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu gelangen? Das ist doch etwas. Also diese Menschen haben doch wirklich hohe Ideale, wenn sie in das Reich Gottes kommen wollen. Die meisten Leute haben ja ganz irdische Wünsche und Vorstellungen, was sie werden möchten und was sie sein möchten, aber ins Reich Gottes kommen. Und Jesus schaut den jungen Mann an. Und es heißt im Evangelium, und er gewann ihn lieb. Sie können sich vorstellen, mit welch einem liebevollen Blick er diesen jungen Mann angeschaut hat. Und dann ist es jetzt das Werk des Heiligen Geistes, in diesem Menschen etwas aufzudecken. Und in diesem Menschen wurde auf einmal offenbar, dieser Mann hatte eine falsche Anhänglichkeit an die materiellen Güter. Er war sehr reich. Er konnte nicht loslassen, er wollte nicht loslassen. Jesus hat ihm das aufgedeckt. Und dann konnte dieser junge Mann den Blick Jesu nicht mehr ertragen. Er dreht sich um, wendet sich ab, geht weg. Aber eines kann ich Ihnen sagen, dieser Mann hat in seinem ganzen Leben diesen Blick Jesu nie vergessen. Er hat mich angeschaut, er hat mich erkannt, er hat mich geliebt, er hat mich eingeladen. Ich kann mir vorstellen, dass er später doch noch die Kurve gekriegt hat. Aber es ist darüber im Evangelium nichts berichtet. Oder denken Sie an die Samariterin am Brunnen, wie es im 4. Kapitel bei Johannes beschrieben wird. Diese Samariterin am Brunnen hat sich selber völlig einseitig und falsch eingeschätzt, weil sie eigentlich immer von den Männern und von den Menschen wie ein Putzlumpen, wie ein Gebrauchsgegenstand behandelt wurde. Jesus hat ihr auf den Kopf zugesagt, ich weiß, du hast 5 Männer gehabt. Wobei man es genau umgekehrt sagen kann, 5 Männer haben dich gehabt, haben dich missbraucht, haben dich misshandelt, haben dich erniedrigt. Und du kommst jetzt daher und fühlst dich wie ein Putzlumpen. Nichts wert. Gar nichts wert. Sie sieht in sich nichts Gutes mehr. Also wenn wir Menschen auf uns selber angewiesen wären, ohne den Heiligen Geist, müssten wir manchmal verzweifeln. Und dann auf einmal kommt der Herr und schaut diese Frau an. Und da sieht er in dieser Frau etwas, was sie selber bei sich nicht mehr sehen kann. Eine Schönheit, eine Würde. Es ist nicht die Schönheit, wie sie Männer begehren, sondern wie Gott sie in den Menschen hineingelegt hat. Diese Schönheit erkennt Jesus in dieser Frau. Sie ist bei ihr, in ihrem Bewusstsein, so verschüttet, gar nicht mehr da. Und dann auf einmal sagt er ihr auf den Kopf zu, was sie getan hat. Aber sein Erkennen ist zugleich eine solche Liebe, eine solche Barmherzigkeit, dass diese Frau aufspringt, ihre Krüge am Brunnen zurücklässt, ins Dorf rennt und sagt, kommt alle her, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Normalerweise würde man doch sagen, ich krieche ins nächste Mauseloch, er hat mir alles gesagt, er hat mich erkannt, wer ich bin. Aber bei Jesus ist Erkennen Liebe. Bei ihm ist Erkennen Barmherzigkeit. Bei ihm ist Erkennen, wenn man sich erkennen lässt, zugleich Vergebung. Es ist wunderbar, wunderbar. Also da merkt man, das Wirken des Heiligen Geistes ist zwar ein diagnostisches, ein unerbittlich sogar diagnostisches, bis auf die Tiefe des Herzens, bis in die tiefsten Motivationen deines Handelns oder deines Seins. Und dennoch, er zerstört dich nicht, er baut dich auf. Er entmutigt dich nicht, sondern er macht sich deiner Würde wieder bewusst. Denken Sie wieder an den verlorenen Sohn, der in den Armen seines Vaters erst wieder erkannt hat, dass er eine Würde hatte. Oder nehmen Sie den heiligen Petrus. Den hat sich Jesus ja nun besonders vorgenommen. Nun, wenn schon einer der erste Papst werden soll, dann muss er auch zugerichtet werden. Und diesen Petrus hat sich Jesus vorgenommen. Da sieht man, wie man ein natürliches Charisma, also eine natürliche Begabung oder eine natürliche Veranlagung, und die war bei Petrus, sich immer hervorzutun. Die in Großmauligkeit und in Heldenpose irgendwie zutage trat und dann jämmerlich versagte. Das war Petrus. Aber Jesus hat tatsächlich diese menschlichen Eigenschaften erstmal ad absurdum geführt. Er hat ihm gezeigt, wie weit er kommt, wenn er in Selbstgefälligkeit sich ergeht. Denken Sie an diese Geschichte, wie er da über den Bootsrand hinaus auf Jesus zu, über das Wasser geht und zwei Dinge dann, die typisch menschlich sind, in ihm hochkommen. Erstens eine gewisse Selbstgefälligkeit, sich umzudrehen zu denen, die da im Boot zurückgeblieben sind, und zu sagen, schaut mal, was ich kann. Höchst gefährlich, diese Selbstgefälligkeit, wenn man die Gnade sozusagen sich aneignen möchte, sich selber zuschreiben möchte. Und das Zweite ist die Angst gewesen. Die Angst vor dem, auf das man sich eingelassen hat. Jetzt habe ich mich auf Jesus eingelassen und sehe, wie von allen Seiten die Wogen auf mich zukommen und die Widerstände wachsen. Ich bekomme Angst. Ich verliere den Blick auf Jesus. Zack. Und schon ist er versunken im Wasser und Jesus zieht ihn wieder heraus. Also der Petrus musste geschult werden. Bei Lukas ist die erste Begegnung mit Petrus am See Genezareth, und zwar anlässlich des reichen Fischfangs, wo Jesus also beim hohen Sonnenstand zu Petrus und seinen Gefährten sagt, nun fahrt hinaus und werft eure Netze aus. Ein unsinniges Verlangen, was völlig gegen die Erfahrung dieser Fischersleute ging. Und Petrus sah auch die Unmöglichkeit, weil alles irgendwie gegen dieses Ansinnen Jesu sprach. Und dann schaut er in die Augen Jesu. Und in den Augen Jesu sieht er etwas. Da sieht er zunächst einmal die Möglichkeit, das zu können. Und deswegen sagt er, Herr, nicht, weil wir die ganze Nacht umsonst gearbeitet, nichts gefangen haben und so weiter und die Netze zerrissen sind, sondern weil du es sagst. Und dann sieht er in den Augen Jesu noch mehr. Eine Heiligkeit, eine Erhabenheit, eine Schönheit, gegen die er sich so hässlich vorkommt. Er geht in die Knie und ruft aus, Herr, geh weg von mir. Ich kann's nicht ertragen. Ich bin ein sündiger Mensch. Es ist merkwürdig, welche Kategorie plötzlich da ins Spiel kommt, hat doch mit dem Fischfang gar nichts zu tun. Ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, das kann ich nur sagen, wenn ich seiner Heiligkeit begegnet bin. Ich bin ein sündiger Mensch. Im Anblick Jesu erkennt er seine wahre Befindlichkeit. Und wiederum ist es nicht dieser kalte, diagnostische Blick Jesu, der Petrus in seinem Elend alleine lässt, sondern ihn aufrichtet. Am allerbesten kommt das ja dort zum Vorschein, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet. Das war also wirklich der absolute Tiefpunkt seiner päpstlichen Karriere. Dreimal hat er den Herrn verleugnet. Das war so schäbig. Und dann heißt es, dann wird Jesus an ihm vorbeigeführt. Und Sie können sich den Blick Jesu vorstellen, wie er Petrus anschaut. Nicht verachtend, nicht verurteilend, sondern traurig. Traurig, liebevoll, barmherzig. Petrus erkennt in dem Blick, dass er nicht fallen gelassen ist von Jesus, aber dass Jesus ihn einlädt, wieder zurückzukommen. Und diese Liebe, mit der Jesus ihn anschaut, macht ihm seine ganze Armseligkeit und seinen Verrat an Jesus bewusst. Das heißt dann, er geht hinaus und weinte bitterlich. Und Sie können sich vorstellen, dass nach der Auferstehung, als Jesus den Petrus dreimal fragt, liebst du mich? In ihm das alles noch einmal gegenwärtig wurde. Und dann dieser Petrus sagen kann, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Also diese Geschichte von Petrus mal zu betrachten, ist unwahrscheinlich schön. Wie Jesus mit Menschen umgeht, die eigentlich von anderen längst abgeschrieben sind. Oder denken Sie an die Begegnung mit Zachäus. Dieser Zachäus war ja ein Geizkragen, war ja ein Habsüchtiger, der die Leute betrogen hat, der sich mit fremdem Gut bereichert hatte, der am Geld klebte. Und dann sagt Jesus ausgerechnet zu ihm, heute muss ich bei dir einkehren. Und in dieser Begegnung, wo er Jesus in die Augen schaut, erkennt er auf einmal, es gibt einen Wert, der größer ist als alle materiellen Güter. In der Begegnung mit Jesus hat sich die Wertskala des Zachäus total auf den Kopf gestellt. Und das ist typisch. Oder nehmen Sie die Begegnung Jesu mit Pilatus, wie Johannes es beschreibt. Wie Jesus wie eine Ungestalt eines Königs. Man hat ihm den Spottmantel angezogen. Man hat ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Vor Pilatus steht. Der Speichel läuft ihm die Backe herunter. Er ist blutüberströmt. Pilatus fragt, bist du ein König? Und Jesus antwortet ihm, ja, ich bin ein König. Ich bin überzeugt, dass in diesem Moment, wo Jesus vor Pilatus steht, Pilatus auf einmal erlebt hat, wie sich die ganze Situation total umgedreht hat, dass nicht Jesus vor ihm, dem Richter, stand, sondern dass er jetzt gerichtet wurde von Jesus. Das hat er gespürt. Der hat gespürt eine solche Hoheit, eine solche Größe, eine solche Unantastbarkeit, dass selbst wenn man ihn physisch zerstören würde, diese Unantastbarkeit nicht zerstört werden konnte. Ich bin überzeugt, dass Pilatus den Blick Jesu nie vergessen hat. Und dass er wirklich erkannte, wie auch der Hauptmann unter dem Kreuz erschütternd erkannte, woran? Wahrhaftig, dieser war ein Gerechter. Der Geist ergründet auch die Tiefen Gottes, heißt es im 1. Korintherbrief. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist, so erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Jetzt überlegen Sie einmal, es gibt wirklich viele Menschen, die meinen mit ihrem Verstand Gott oder das göttliche Geheimnis ergründen und die Bibel, die Heilige Schrift verstehen zu können. Es gibt ein Buch, das mich damals sehr geärgert hat. Ich würde gern den Autor heute mal fragen, es ist nämlich ein lieber Mensch, der das geschrieben hat, aber damals war er vielleicht doch ein bisschen einseitig gepolt. Es gibt ein Buch, das heißt, jetzt verstehe ich die Bibel. Und in diesem Buch wird eigentlich alles nur noch hinterfragt und psychologisch oder sonst wie soziologisch erklärt. Nein, wir können die Bibel nur im Heiligen Geist verstehen. Denn im Heiligen Geist ist uns das Wort geschenkt worden. Durch den Heiligen Geist ist es überhaupt Wort geworden. Und deswegen können wir das Wort nur in demselben Geist verstehen, aus dem es geworden ist. Ist doch klar. Und deswegen muss es eine geisterfüllte Institution geben, die uns das Wort auslegt. Das nennen wir das Lehramt der Kirche. Denn es ist wirklich nur der Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. Ich habe schon gesagt, wenn ich eine Bibelrunde halte, sage ich immer, im Seminar, wo ich jetzt bin, sage ich den Seminaristen, bevor er die Bibel aufschlagt, müsst ihr erst ein Totenerweckungsgebet sprechen zum Heiligen Geist, dass er diese Buchstaben wieder so lebendig mache, wie sie einst lebendig waren, als sie mit Feuer niedergeschrieben worden sind. Im Buch Daniel heißt es, er enthüllt die tiefen, verborgenen Dinge. Er weiß, was im Dunkeln ist, und bei ihm wohnt das Licht. Also es ist nur der Geist, der uns die Geheimnisse Gottes offenbaren kann. Zwar nicht, ich will mal sagen, das Geheimnis als Geheimnis uns enthüllt. Es wird wahrscheinlich in Ewigkeit für uns ein Geheimnis bleiben, weil Gott einfach nicht bis ins Letzte von uns erkannt werden kann. Aber es wird in uns diese Staunen, diese Anbetung, das wird in uns durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Ich bin überzeugt, unser ganzer Himmel wird in Ewigkeit darin bestehen, dass wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Weil Gott sich immer tiefer und tiefer und schöner offenbart und wir an kein Ende kommen werden. So sagt zum Beispiel einer der Freunde von Hiob, wie wir im Buch Hiob lesen, die Tiefen Gottes willst du finden, bis zur Vollkommenheit des Allmächtigen vordringen. Höher als der Himmel ist sie, was machst du da? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du da wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß, breiter ist sie als das Meer. Das ist der Heilige Geist, der uns das vielleicht offenbaren kann. Aber der Mensch kann es doch nicht. Wir kennen nicht einmal das Geheimnis der Sünde. Man spricht ja von nicht nur vom Mysterium Tremendum von Gott, wir sprechen auch vom Mysterium Iniquitatis, von dem Geheimnis des Bösen, das wir nicht ergründen können. Woher kommt das Böse? Warum ist das in uns? Warum tue ich manchmal das Böse? Im Römerbrief ist der heilige Paulus, im 7. Kapitel schreibt er das fast verzweifelt, wo er sagt, warum tue ich das Böse? Ich will doch das Gute tun und tue genau das Gegenteil. Da ist etwas in mir, das zieht mich nach unten. Was ist das? Wo kommt die Sünde her? Warum hat der Mensch nicht die Freiheit, die von Gott ihm geschenkt war, benutzt, Gott zu lieben aus ganzem Herzen? Warum musste er sich lossagen von Gott? Wir wissen Gott sei Dank das eine, dass die Ursünde, in der der Mensch sich gegen Gott erhoben hat, eine Sünde der Verblendung war. Und das ist für uns sozusagen der rettende Anker. Denn als Jesus am Kreuze hing, da hat er ausgerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und weil wir Verblendete sind, Verführte sind, manchmal sogar das Böse nicht nur unter dem Anschein des Guten, sondern um des Guten Willen sogar tun. Das gibt es auch. Wir wollen das Gute und tun trotzdem das Böse. Deswegen gibt es für uns Erlösung, weil der Geist Gottes uns es erklären kann, uns es offenbaren kann, sodass wir am Schluss dann doch sagen, natürlich, das will ich ja doch. Ich wollte ja gar nicht das Böse tun, hab's aber getan. In mir gibt es irgendwie ein Gesetz, das mich nach unten zieht, obwohl doch eigentlich der Geist Gottes mich nach oben treiben möchte. Deshalb hat Jesus vom Kreuz herunter gerufen, Vater, verzeih ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, also es ist etwas ganz Wunderbares, was wir da erfahren dürfen, dass wir von Gott erkannt werden und dass wir von ihm in einer solchen Liebe und Barmherzigkeit geliebt werden, dass wir uns diesem uns diagnostizierenden Geist fraglos anvertrauen können. Der heilige Paulus sagt ja im 1. Korintherbrief, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, wird sagen, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus Heiligem Geist redet. Hier deutet er etwas an, was hoffentlich auf niemanden aus unserem Bekanntenkreis zutrifft, dass man aus Heiligem Geist, aus Erkenntnis des Heiligen Geistes, Jesus flucht. Denn wenn man aus Erkenntnis des Heiligen Geistes und aus dem freien Willen, den der Geist allein geben kann, Gott verflucht, das nennt Jesus die Sünde wider den Heiligen Geist. Nein, in der Erkenntnis des Heiligen Geistes werden wir sagen, Jesus, du bist der Herr, so wie Petrus bekannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus ihm sagt, das hast du nicht aus Fleisch und Blut, das hat dir der Vater, wir dürfen ergänzen, im Heiligen Geist eingegeben. Und dieses ist unser Bekenntnis, dass wir auch im Glaubensbekenntnis sagen, du bist unser Erlöser und Heiland, du bist unser Gott. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Bergkloster Bestwig, das im Bistum Paderborn liegt, setzte Pfarrer Winfried Abel seine Radioexerzitien, die unter dem Leitwort stehen, lasset euch vom Geist entflammen, mit dem 9. Vortrag fort.